Der RTDE Podcast. Die Meinung.
Putin, Carlsen, Nawalny. Politik und Medien überschreiten die Grenze zur Debilität. Der größte Teil der deutschen Medien zeigt schon seit Jahren bedenkliche Tendenzen zu absurden Gedankenspielen. Inzwischen ist die Grenze zur Debilität überschritten. Als Beleg mögen das Interview von Tucker Carlson mit Wladimir Putin und die Berichterstattung zum Tod Nawalnys dienen. Autor und Sprecher Tom J. Welbrock. Es ist eine Sache, sich auf den politischen Gegner zu stürzen und ihm Falschinformationen oder Propaganda vorzuwerfen. Eine andere Sache ist die Art und Weise, wie das geschieht. Das Propaganda-Interview. Kaum war bekannt geworden, dass Tucker Carlson Wladimir Putin interviewen würde, wurde das Ergebnis von deutschen Medien bereits vorweggenommen. Eine wahre Meisterleistung und womöglich der Beweis dafür, dass Zeitreisen doch möglich sind. Es war allein das Vorhaben Carlsons, das Anlass für heftige Kritik an ihm war. Der Antrieb der erbosten Reaktionen kann nur damit erklärt werden, dass der Versuch als solcher, mit Putin zu sprechen, bereits eine unerlaubte Handlung darstellt. Lautete das Motto früher, dass man nicht mit Schmuddelkindern spielen soll, darf man heute nicht einmal mehr mit ihnen auf demselben Planeten wandeln. Kontaktschuld also in ihrer übelsten Ausprägung. Nach dem Interview wurde es auch nicht besser. Zunächst wurde auf den historischen Ausflug Putins eingeschlagen. Aber nicht, weil er historische Fakten weggelassen oder falsch benannt hätte. Wäre dem so gewesen, hätte man ihn ja an den entsprechenden Stellen korrigieren können. Doch das tat niemand. Es war der historische Exkurs an sich, der die Gemüter erregte. Das ist dünn, das ist dumm. Man stelle sich vor, jemand würde behaupten, dass der Zweite Weltkrieg erst im Jahr 1947 geendet hätte. Unverzüglich würde es Beweise und geschichtliche Dokumente hageln, die diese Falschaussage entlarven würden. Doch im Falle von Putins Erläuterungen geschah nichts dergleichen. Das Interview in Gänze hätte eine ausgezeichnete Möglichkeit geboten, Putins Thesen und Behauptungen argumentativ zu entkräften, wenn man denn gewollt und die entsprechenden Gegenargumente parat gehabt hätte. Auch davon wurde nicht Gebrauch gemacht. Wenn alles falsch war, was Putin sagte, warum hat sich niemand die Mühe gemacht, es richtig zu stellen? Man hätte sich ja beispielsweise auf die Zeit von 2014 bis heute beschränken können. Putin hat viel über diese 10 Jahre gesprochen. Und so bleibt am Ende nur die Beobachtung, dass ein umfassendes Interview mit dem Präsident Russlands beschimpft und kritisiert wurde, ohne auch nur eine einzige sachliche Grundlage an Gegenargumenten zu liefern. Die Form des Interviews. Tucker Carlson wurde im Stundentakt vorgeworfen, er hätte ein schlechtes Interview geführt. Angeblich sei er nicht gut vorbereitet gewesen, hätte wichtige Punkte, etwa das Drama von Butcher, ausgelassen. Zudem sei er zu wenig konfrontativ vorgegangen. Auf diese Weise hätte er Putin eine Bühne geboten, um seine Propaganda unter die Menschen zu bringen. Das kann man so sehen, wenn man sich darauf reduziert, einzig die konfrontative Form des Interviews zu favorisieren. Zu sehen ist diese Interviewführung zum Beispiel, wenn deutsche Journalisten AfD-Mitglieder befragen. Zielführend ist das in aller Regel nicht, denn die Konfrontation besteht meist darin, oft alte Zitate von irgendwelchen anderen AfD-Mitgliedern auszugraben, gepaart mit der Erwartungshaltung, die Distanzierung des aktuellen Gesprächspartners von diesen zu erreichen. Das kann man so machen, wenn man versuchen will, den Interviewten bloßzustellen. Inhaltlich kommt dabei aber nichts rüber, sieht man einmal davon ab, dass Vorurteile bestärkt und Vorverurteilungen vertieft werden können. Ganz anders stellen sich deutsche Journalisten dar, wenn sie Regierungsvertreter oder Kriegshetzer in politischer Verantwortung interviewen. Hier machen sie gern den Bückling, liefern Stichworte und lassen den Interviewten sich selbst feiern. Kritische Nachfragen? Fehlanzeige. Wenn man bedenkt, mit welcher Unverschämtheit etwa Roderich Kiesewetter CDU behaupten kann, man müsse den Krieg nach Russland tragen, kann man sich nur verwundert die Augen reiben. Nach einer solchen Äußerung könnte man als Journalist auch die Nachfrage anbringen, wie denn die Forderung Kiesewetters mit dem Artikel 26 des Grundgesetzes in Einklang zu bringen ist, indem es heißt, alle friedensstörenden Handlungen, insbesondere die Führung eines Angriffskriegs, unter Strafe zu stellen. Und damit sind wir bei der zweiten Form des Interviews, das nicht-konfrontative Interview. Ein solches hat Tucker Carlson geführt. Es folgt dem Prinzip, dem Gesprächspartner möglichst viel Spielraum einzuräumen, damit er seine Positionen umfangreich darlegen kann. Diese Methode kann zu großem Erkenntnisgewinn führen, weil die Positionen des Befragten Raum bekommen. Tucker Carlson hat ein solches nicht-konfrontatives Interview geführt. Kritisch nachgefragt hat er dabei durchaus, wenn auch nicht in dem Maße, mit dem Putin gerechnet und dass er sich auch ein wenig gewünscht hätte, so scheint es. Damit unterscheidet Carlsen sich übrigens von deutschen Journalisten, wenn sie als Stichwortgeber agieren. Denn, um beim Beispiel Kiesewetter zu bleiben, wenn der Interviewte faktisch keine unangenehmen Nachfragen befürchten muss, ist das Interview nicht konfrontativ, sondern die Veranstaltung eines journalistischen Speichelleckers, der weiß, was von ihm erwartet wird. Eine Ausnahme unter deutschen Journalisten bietet an dieser Stelle Markus Lanz. Wenn er im Rudel mit anderen Gästen versucht, den politischen Gegner zu verhören und bloßzustellen, dann ist das ohne Zweifel ein journalistisches Armutszeugnis. Und wenn es um das Verhören des politischen Gegners geht, geht kaum jemand so aggressiv und kritischen Journalismus mit Füßen tretend vor wie Lanz. Genau genommen verlässt er mit diesem Stil den Bereich des Journalismus und taucht tief ein in den menschenverachtender und verletzender Hetzjagden. Auf der anderen Seite sollte sich kein grünen Politiker sicher fühlen, wenn er von Lanz eingeladen wird, denn dieser versteht die Form des konfrontativen Interviews ausgesprochen gut. Aber zurück zur Debilität deutscher Journalisten. Der Tod von Alexei Nawalny. Hier soll nicht auf den Rassisten und Extremisten Nawalny eingegangen werden. Dies wurde von anderen Autoren in der ganzen Breite gemacht und wer sich ein wenig mit dem Menschen und Oppositionellen beschäftigt hat, weiß, dass er vom Hass durchtränkt war. Jede Kakerlake, also Menschen, die von Nawalny so bezeichnet wurden, wird wissen, was gemeint ist. Vielmehr soll die Debilität von Politik und Medien kenntlich gemacht werden. Diese beginnt bei der Behauptung, Nawalny sei ermordet worden, wahlweise von Putin höchstpersönlich. Unzählige deutsche Politiker und Journalisten waren sich gleich nach der Meldung über Nawalnys Tod sicher, dass es sich dabei um Mord gehandelt hat. Nicht gehandelt haben muss, sondern gehandelt hat. Der Konjunktiv wurde erst gar nicht bemüht. Lassen wir Anachronismen wie die Unschuldsvermutung am besten gleich beiseite, denn dass diese Geschichte ist, lockt keinen Hund mehr hinterm Ofen hervor. Täter oder Nichttäter wird nach politischer Ausrichtung entschieden und wenn erst einmal der Erste das Wort Mörder ausgesprochen hat, gibt es ohnehin kein Halten mehr. Die Debilität zeigt sich an anderer Stelle und sie zu enttarnen ist wahrlich keine Raketenwissenschaft. Man bedenke, dass Putin im Westen derzeit der zu Fleisch gewordene Teufel ist. Auf den russischen Präsidenten wurde sich schon vor vielen Jahren eingeschossen, aber seit dem Einmarsch in die Ukraine sind seine politischen Gegner geradezu von Sinnen. Die Beliebtheitswerte Putins waren also nachweislich schon besser. Daran wird er sich gewöhnt haben. Eine gewisse Abstumpfung ist schon als Selbstschutz ratsam und immer wieder die Dummheiten einer deutschen Außenministerin oder eines grünen Ausgemusterten mit fettigem Haar zu hören, dürfte dazu führen, sich eine gewisse Ignoranz anzueignen. In diesem Kontext stellt sich die Frage, warum Putin sich für den Mord an Nawalny entscheiden sollte. Es ist klar, dass er sich dadurch lediglich weitere Feinde im Westen schafft, die geifernd nur auf so einen Moment gewartet haben. Und so kam es ja auch. Was also mag Putin vor der vermeintlichen Tat gedacht haben? Die im Westen mögen mich zwar nicht, aber irgendwie reicht mir das nicht. Um die Beziehungen weiter zu schädigen und aus mir eine große Angriffsfläche zu machen, auf die man zielen kann, muss ich etwas tun. Nur was? Der russische Präsident denkt einen Moment nach und sagt dann, jetzt hab ich's. Ich lasse einfach den Nawalny umbringen. Die Freude des Westens dürfte mir sicher sein. Klingt das ein bisschen blöd, dumm, debil? Das ist es und diese Erkenntnis ist ziemlich naheliegend. Doch selbst wenn man diesem albernen Gedankengerüst folgen will, stellt sich sogleich die nächste Frage. Warum sollte man in Russland einen Mann umbringen, der im Land faktisch keine Bedeutung hatte? Die meisten Russen kannten Nawalny zwar, doch zu behaupten, er hätte eine große Anhängerschaft gehabt, grenzt an Wahnsinn, denn das Gegenteil war und ist der Fall. Es ist eben wie beim Interview von Tucker Carlson. Man hat inhaltlich nichts zu bieten, hat nichts in den Händen, das als Widerlegung von Putins Argumenten herhalten könnte. Also ergießt man sich in hohlen Plattitüden und arbeitet sich an Allgemeinplätzen ab, die ihrerseits vor Banalität nur so triefen. Bei Nawalny konstruiert man ohne Untersuchung oder Belege eine blutrünstige Mordtat, die bei näherer Betrachtung vollkommen inkonsistent ist, für den weiteren Feindbildaufbau aber bestens funktioniert. Alles in allem muss man festhalten, dass der Westen im Umgang mit Russland und Putin ein schlechtes Blatt hat. Das argumentative Ass im Ärmel sucht man vergebens und am Ende wird es die Inhaltslosigkeit sein, die den Kriegstreibern das Genick bricht. Die meisten Deutschen jedenfalls schlucken die blaue Pille böser Putin nicht mehr. Sie jonglieren mehr und mehr mit der roten Pille und nicht wenige haben sich längst dafür entschieden, sie sich einzuwerfen. Tom J. Welbrock ist Journalist, Sprecher, Texter, Podcaster, Moderator und Mitherausgeber des Blogs Neulandrebellen.
Das war der RTDE-Podcast.